Kein Dorf? Dann ist das dein Podcast für mehr Unterstützung im Elternalltag mit Julia und Katharina.
Hallo und herzlich willkommen bei Kein Dorf. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid.
Hallo.
Wir freuen uns ganz doll, dass ihr wieder da seid. Es gibt nämlich diese Woche ein Thema, was viele Mamas und manchmal auch Papas zur Verzweiflung bringt. Es geht um das Stillen. Ich glaube, es gibt kaum ein Thema, was so kontrovers diskutiert wird, was so viel Druck und so viel Gedankenkarussell aufbauen kann wie das Thema, oder?
Auf jeden Fall. Aber es kann natürlich auch sehr, sehr schön sein.
Ja, und genau diese Perspektiven, die erlebt ihr hier heute. Denn Katharina und ich, wir haben ganz unterschiedliche Stories. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, was gibt's Neues? Ein Live-Update von dir.
Ja, das fällt diese Woche eher so ein bisschen durchwachsen aus. Ich muss gestehen, dass ich gesundheitlich nicht so ganz auf der Höhe bin. Deswegen bin ich sehr froh, dass du diese Woche ganz viele Dinge rund um den Podcast übernimmst und ich jetzt hier nur sitze und mal ein bisschen mit dir über das Thema Stillen spreche. Ich habe auch irgendwie diese Woche wieder gemerkt, ne, wenn es einem nicht so gut geht, ist dieses Dorf umso wichtiger. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass du morgen auch vorbeikommst und mir mit ein paar Umzugsvorbereitungen hilfst. Am Wochenende kommt meine liebe Freundin Nathalie, die haben wir hier ja auch schon öfter erwähnt im Podcast. Und da bin ich gerade sehr, sehr dankbar, ein bisschen Unterstützung zu haben. Und dann hoffe ich, dass ich nächste Woche wieder ein bisschen besser dran bin und wieder auf dem Damm bin.
Ja, bei mir gibt es eigentlich auch gar nicht viel gerade zu erzählen. Es gibt viel Alltag im Moment. Die einzige Sache, die ich vielleicht erzählen kann, ist, dass wir am Wochenende eine kleine Premiere hier haben. Mein Mann hat heute Morgen gesagt, oh, irgendwie der nächste Meilenstein. Wir kriegen nämlich am Wochenende Übernachtungsbesuch, das allererste Mal. Eine Freundin meiner Tochter möchte am Wochenende hier übernachten und die beiden sind ganz aufgeregt. Und ich glaube, noch aufgeregter sind wir Eltern, denn wir haben alles drumherum jetzt abgesprochen. Also wer fährt nachts, wenn das Mädchen gerne nach Hause möchte? Was isst sie gerne? Was können wir irgendwie an dem Abend machen? Haben irgendwie drüber gesprochen, darf sie was anschauen im Zweifelsfall, wenn wir gefragt werden? Darf sie was Süßes essen, wenn wir danach gefragt werden? All solche Sachen, die man dann vielleicht gar nicht braucht hinterher, aber die haben wir alle abgesprochen. Und ja, jetzt sind wir total gespannt, ob das dann klappen wird oder noch nicht, sind aber auch gleichzeitig sehr entspannt, denn wenn es nicht klappt, ist das natürlich auch völlig in Ordnung. Ist jetzt einfach erstmal ein Test und ja, da bin ich schon, ja, in froher Erwartung sozusagen.
Voll aufregend. Das ist aber wirklich ein Meilenstein. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich das erste Mal Übernachtungsbesuch hatte. Da war es tatsächlich so, dass meine Freundin dann irgendwann von ihren Eltern abgeholt werden wollte. Hat sich noch nicht so richtig für sie angefühlt, dann wirklich über Nacht da zu bleiben. Aber ich glaube, deswegen ist es super gut, wenn ihr da so entspannt seid, ne?
Ja, also wir haben halt gesagt, egal wann, egal wie, wenn sie abgeholt werden möchte, entweder bringen wir sie dann nach Hause, die wohnen jetzt auch nicht so weit von uns, oder die Eltern kommen. Das ist dann wurscht, das regeln wir dann schon. Das darf sie jederzeit hier äußern. Und ja, wir haben tatsächlich auch mit unserer Tochter schon drüber gesprochen und haben gesagt, hey, das kann passieren. Es kann sein, dass sie sich eben nachts dann doch die Nähe von Mama und Papa wünscht. Und wenn das auftritt, dann lassen wir sie das auch machen. Also dann ist das auch total in Ordnung. Und ja, dann darf sie nach Hause, auch wenn es dann mitten in der Nacht ist. Und genau, also wir gehen tatsächlich nicht davon aus, weil auch ihre Eltern gesagt haben, sie glauben eher, dass es, wenn, dann vor dem Schlafen passiert, also dass sie vor dem Schlafen noch einen Rückzieher macht und sagt, nee, ich möchte doch lieber zu Hause übernachten, aber dass, wenn die Mädels einmal schlafen, dass es dann auch okay ist und die tatsächlich gar nicht mehr wach werden bis morgens früh. Und ja, wir haben es jetzt so geregelt, dass wir dann den Eltern am nächsten Morgen Bescheid sagen, wenn die Kinder wach sind und die kommen dann direkt zum Sonntagsfrühstück, sodass wir ja dann auch irgendwie das schön und entspannt ausklingen lassen können, aber mit Mama und Papa dann wieder, dass der Zeitraum dann nicht so lang ist.
Voll cool. Ich bin sehr gespannt, wie es läuft. Kannst du nächste Woche mal berichten.
Mache ich. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, wollen wir dann vielleicht direkt ins Thema gehen? Du hast das ja diese Woche vorbereitet. Magst du direkt mal starten und erzählen, wieso deine Stillgeschichte war?
Ja, gerne. Also wie du vorhin schon gesagt hast, unsere Geschichten sind wieder ganz unterschiedlich, wie das auch bei den Geburtsberichten war und bei anderen Themen, die wir schon so besprochen haben. Womit starte ich? Wann kommt man das erste Mal mit dem Thema Stillen in Berührung? Ich glaube, bei mir...
Ich kann dir sagen, sorry, wenn ich dich da unterbreche, dass du relativ früh zu mir gesagt hast, also du hast immer erzählt, dass du schon Milch in der Schwangerschaft verlierst. Das habe ich nicht. Das war das erste Mal, dass du was festgestellt hast, was du dachtest, könnte das schon ein Anzeichen dafür sein, dass irgendwas nicht so ganz rund läuft?
Ja, genau. Das ist mir auch gerade eingefallen. Das ist, glaube ich, so der erste Moment gewesen und dass ich auch während der Schwangerschaft keine Veränderung an meinen Brüsten feststellen konnte. Also viele haben mir irgendwie erzählt, ne, die tun vielleicht schon ein bisschen weh, die spannen auch gerade zu Beginn der Schwangerschaft. Das hatte ich alles nicht. Also bei mir haben sich die Brüste wirklich die komplette Schwangerschaft zero verändert. Die sind einfach gleich geblieben. Und ich hatte das dann auch mal bei meiner Hebamme angesprochen, die dann aber sagte, ja, das muss aber überhaupt nichts heißen. Wir warten einfach ab, wie es dann wird. Aber ja, da hatte ich schon das erste Mal das Gefühl, vielleicht gibt es da ein Problem oder so. Ich muss aber auch sagen, dass ich trotzdem während der Schwangerschaft noch sehr entspannt war, was das Thema angeht. Und vielleicht ähnlich wie bei dir in deiner ersten Schwangerschaft beim Thema Geburt, ne, habe ich mir zum Thema Stillen gar keine Gedanken gemacht und dachte mir so, das wird schon laufen. Also ich habe mich da nicht großartig drauf vorbereitet. Ich weiß, dass das natürlich irgendwie ein Thema im Geburtsvorbereitungskurs war. Dann war unsere Hebamme auch mal bei uns zu Hause und hat uns ein Video gezeigt. Da konnte man ganz gut drauf sehen, wie man das Baby richtig anlegt. Genau, und ich habe dann irgendwie ein bisschen was dazu gelesen. Also in den Schwangerschaftsratgebern, die ich ohnehin gelesen habe, habe ich mir auch das Kapitel zum Thema Stillen durchgelesen, aber habe mir wirklich ansonsten gar keine Gedanken gemacht. Ich habe mir vor der Entbindung 2 Still-BHs gekauft, aber habe zum Beispiel auch keinen Gedanken daran verschwendet, was ich mache, wenn es nicht klappen könnte. Also ich hatte keine Fläschchen, Pränahrung oder so, hier gar nichts, sondern ich bin wirklich sehr entspannt in die Sache reingegangen.
Ja, total krass, dass wir da so wirklich gegensätzliche Erfahrungen gemacht haben. Also ich kann das Ganze jetzt quasi rückwärts aufrollen und sagen, wir hatten Fläschchen hier und wir hatten auch ein Päckchen Pränahrung hier und wir haben es einfach gar nicht gebraucht, weil ich das große Glück hatte, dass es, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt machen wir wieder sehr viel Real Talk hier, gelaufen ist wie Sau. Also das klingt total blöd und ich hoffe, dass ich dir jetzt damit nicht zu nahe trete und allen anderen Mamas, denen es ähnlich geht wie dir, auch nicht, wenn ich sage, ich hatte wirklich genau das Gegenteil. Also das Erste, was ich als Schwangerschaftssymptom festgestellt habe, war, dass die Brüste gespannt haben. Eigentlich habe ich daran bei der zweiten Schwangerschaft auch gemerkt, dass ich schwanger bin. Oder es war das erste Anzeichen, wo ich dachte, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ich bin schwanger. Die Brust hat sich deutlich vergrößert. Und ja, ich weiß, dass ich bei der ersten Schwangerschaft meine Mama angerufen habe. Ich glaube, in Woche 23, 24, irgendwie sowas, angerufen habe und geheult habe und gesagt habe, Mama, jetzt geht's wirklich richtig los. Ich verliere total viel Milch. Und es war halt wirklich so ein, ja, dieses Kolostrum, was ich, ja, ich glaube, es heißt Kolostrum, ne? Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ja. Was ich dann einfach schon gebildet hatte, ja, im Krankenhaus hieß es sofort, oh, da ist ja schon ziemlich viel Milch da. Ich hatte nie so einen, würde ich sagen, Moment, wo der Milcheinschuss auch so krass war, weil einfach von vornherein relativ viel Milch floss und ich hatte es sogar so, ja, für alle, die da draußen, denen es vielleicht auch ähnlich geht, dass wirklich bei jedem Duschen auch, ja, die Milch rausgeflossen ist, wann immer irgendwer, egal ob Kind oder ich oder, ja, Mann, die Brust berührt hat, dass jedes Mal sofort Milch geflossen ist, also, ja.
Ja, ist echt verrückt, wie unterschiedlich die Körper so funktionieren. Also bei mir war es, wie gesagt, das komplette Gegenteil. Da hat sich während der Schwangerschaft nichts getan. Und dann noch im Kreissaal habe ich meinen Sohn dann angelegt, auch mit Unterstützung der Hebamme. Und er hat auch kräftig angefangen zu saugen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass da irgendwas rauskommt. Und ja, habe, wie gesagt, auch sonst irgendwie nicht gemerkt, dass da was passiert. Also ich hatte auch nie so einen richtigen Milcheinschuss. Und dann haben wir die ersten Tage im Krankenhaus dem Ganzen irgendwie noch ein bisschen Zeit gegeben. Also ich glaube, so 1-2 Tage habe ich ihn wirklich, wie einem das ja auch geraten wird, alle 2 Stunden angelegt. Aber da kam nichts. Also ich hatte, nee, wenn ich jetzt mich nochmal zurückerinnere, kann ich nicht sagen, dass da irgendwas rauskam. Man hätte es ja vielleicht auch gehört, ne, wenn er dann irgendwie angefangen hätte, auch die Milch runterzuschlucken oder so. Also ich hatte das Gefühl, dass er sehr stark versucht zu saugen, aber dass, wie gesagt, nichts rauskommt. Und ich weiß, an Tag 2 abends bin ich so ein bisschen nervös geworden, weil der Kleine auch super ruhig war, super viel geschlafen hat, ich ihn zum Stillen kaum wach bekommen habe. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, du, mein Bauchgefühl sagt mir, dass der jetzt mal so einen kleinen Energieschub braucht, weil wenn er jetzt wirklich die 2 Tage, die er auf der Welt ist, nichts bekommen hat und da ist wirklich nichts aus meiner Brust rausgekommen, dann wäre es vielleicht gut, wenn er jetzt was bekommt, weil er irgendwie total, total schläfrig war und wie gesagt, kaum wach zu bekommen war. Und dann ist mein Mann vorne zum Schwesternzimmer, zu den Hebammen und hat die Situation geschildert und die haben dann gesagt, ja, dann würden wir empfehlen, jetzt ein bisschen Pränahrung zu geben, aber über ein sogenanntes Brusternährungsset. Das funktioniert so, dass man die Milch in einer Art Spritze bekommt, da ist dann so eine Kanüle mit dran und dann legt man das Baby an, also dass das Baby nach wie vor an der Brust saugt und diese Kanüle mit der Prämilch schiebt man quasi in den Mundwinkel, also dass das Kind nicht daran saugt, sondern nach wie vor an der Brust, dass es dann auch nicht zu einer Saugverwirrung oder so kommen kann. Und das haben wir dann gemacht und ich muss sagen, das fand ich sehr, sehr anstrengend, weil ich das auch alleine gar nicht gehandelt bekommen habe. Also mein Mann musste halt immer mit dabei sitzen und diese Kanüle festhalten, damit die dem Kleinen auch nicht aus dem Mund rausrutscht. Und das haben wir dann abends gemacht und haben dann auch schnell festgestellt, dass ihm das auf jeden Fall geholfen hat. Also dass er dann auch wacher wurde. Und am nächsten Morgen kam dann die Kinderärztin, hatte dann auch nochmal festgestellt, dass er ordentlich an Gewicht abgenommen hat und hat gesagt, ja, das haben sie richtig entschieden gestern Abend. Ich hätte ihn heute Morgen auch dazu geraten, zuzufüttern.
Ja, Wahnsinn, wie unterschiedlich das sein kann und wie krass das letztendlich war. Weißt du, ob das irgendeinen medizinischen Hintergrund bei dir hatte? Hast du das mal überprüfen lassen?
Nee, habe ich nicht überprüfen lassen. Also ich habe es ja dann tatsächlich noch 3 Monate probiert und habe ja dann auch teilgestillt, würde ich das nennen, weil als wir dann zu Hause waren und auch die Pumpe, die Milchpumpe im Einsatz war, da kam dann ein bisschen Milch. Aber um euch irgendwie eine Einschätzung zu geben, ich habe nie mehr als vielleicht 15, 20 Milliliter abgepumpt und dafür habe ich eine halbe Stunde gebraucht. Also das war wirklich sehr, sehr wenig. Und wir haben dann irgendwann ein Modell gefunden, dass wir, also erst haben wir mit diesem Brusternährungsset weitergemacht zu Hause. Das ist aber ehrlicherweise irgendwann zu anstrengend gewesen, weil mein Mann und ich konnten uns ja nicht abwechseln. Wir mussten ja beide immer wach sein, alle 2 Stunden, damit wir das so mit dieser Kanüle und der Spritze, das musste ja auch alles sauber gemacht werden. Mein Mann hat das dann alles festgehalten und so, saß neben mir. Das haben wir, ich glaube, 1 oder 1,5 Wochen zu Hause durchgehalten und dann waren wir beide so am Ende, dass dann die Hebamme auch gesagt hat, nee, ich glaube, das müssen wir jetzt hier abbrechen und dann leg ihn doch an, wenn er Hunger bekommt, dann kriegt er quasi ein bisschen Muttermilch und danach bekommt er das Fläschchen, um sich satt zu trinken. Und das haben wir dann gemacht. Meine Hebamme hat dann natürlich auch geguckt, ob irgendwie ich ihn vielleicht falsch anlege, ob mit meinem Brustwarzen irgendwas nicht in Ordnung ist. Sie hat die Brust auch abgetastet, aber ihrer Einschätzung nach war das alles in Ordnung. Sie hat mir dann auch noch Nahrungsergänzungsmittel empfohlen, die ich dann genommen habe. Und dass halt die Brust wirklich kontinuierlich stimuliert wurde, um die Milchproduktion anzuregen. Deswegen war es immer entweder mein Sohn oder die Milchpumpe. Aber das hat an der Milchmenge am Ende überhaupt nichts geändert. Meine Hebamme hat dann gesagt, dass es sein kann, dass das vielleicht mit dem Drüsengewebe zu tun haben könnte. Das habe ich aber in der Zeit dann auch nicht mehr abklären lassen. Also ich jetzt, wo es 2 Jahre her ist, denke ich, vielleicht wäre es gut gewesen, eine Stillberaterin mit hinzuzuziehen. Das habe ich damals nicht gemacht, weil wir auch einfach nicht die Kapazitäten hatten, irgendwie noch in die Recherche zu gehen, rumzutelefonieren. Wir waren halt so sehr mit diesem ganzen, ja, stillen, füttern Thema beschäftigt, dass wir das nicht hinbekommen haben. Das würde ich vielleicht heute anders machen, dass ich da noch eine Stillberaterin hinzuziehe. Aber laut der Hebamme und laut der Gynäkologin gibt es jetzt irgendwie keine richtige Erklärung, woran es lag.
Ja, ich kann mich noch total gut dran erinnern, wie sehr du geschwankt hast zwischen super schlechtem Gewissen und dem Wunsch, eigentlich auf der anderen Seite dieses Wechselbad der Gefühle oder dieses ständige Hin und Her, diese Dauerbelastung zu beenden und dass du da super hin und her gerissen warst zwischen diesen beiden Varianten, zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt aktiv dafür, auf Prämilch umzusteigen und das Stillen zu beenden, beziehungsweise ich will aber unbedingt Muttermilch meinem Kind zufügen, weil doch alle immer sagen, dass es das Beste fürs Kind ist.
Ja, das war ja das, was ich auch irgendwie während der Schwangerschaft überall gelesen habe, was mir die Hebamme gesagt hat, was mir die Gynäkologin gesagt hat. Und das ist ja faktisch auch so. Muttermilch ist das Beste, was du deinem Baby geben kannst. Und das ist immer in meinem Kopf gewesen. Und ich weiß auch, dass wir die Abschlussuntersuchung im Krankenhaus hatten mit der Kinderärztin und ich der auch schon da gesagt habe, das klappt irgendwie nicht und bei mir kommt keine Milch. Und die hat mir dann auch nochmal richtig Druck gemacht und sagt halt, ja, da müssen Sie dranbleiben, das ist so wichtig. Und Sie tun Ihrem Kind sowas Gutes, wenn Sie das jetzt machen. Und dann hat sie auch irgendwie gesagt, und überlegen Sie sich mal, wie viel Geld Sie sparen, wenn Sie jetzt hier ständig die Pränahrung kaufen müssen. Und ich dachte mir so, ich will einfach nur, dass mein Kind satt wird. Und ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass jetzt Druck machen hilft, die Milchproduktion irgendwie anzuregen. Also das fand ich im Nachhinein irgendwie auch nicht gerade sensibel oder empathisch, wie da mit mir umgegangen wurde. Und ja, ich hatte sehr, sehr, sehr mit mir zu kämpfen, weil ich eben irgendwie dachte, warum funktioniert das nicht? Macht mein Körper hier gerade was falsch? Ne? Das ist meine Schuld, wenn er später irgendwelche Allergien bekommt. Jetzt heute kann ich sagen, er hat ja Muttermilch bekommen, 3 Monate. Immer zu Beginn der Mahlzeit war er an der Brust. Und ich glaube, das hat auch unserer Beziehung an sich gut getan, dass wir diesen Körperkontakt hatten. Aber ich habe dann tatsächlich nach 3 Monaten aufgegeben, weil damit er Muttermilch bekommen konnte, musste ich auch alle 2 Stunden pumpen, sonst wäre gar nichts passiert. Dann hat er nämlich zwischendurch auch immer, wir haben sie liebevoll unsere Muttermilch-Shots genannt, diese 10, 15 Milliliter, die wir dann da gesammelt haben, die hat er dann bekommen. Und das haben wir, wie gesagt, 3 Monate haben wir das durchgezogen und danach haben wir gesagt, nee, das ist irgendwie, das ist so eine krasse Belastung. Das war dann auch die Zeit, wo mein Mann dann wieder mehr eingespannt war und nicht mehr so viel mit uns zu Hause war. Das hätte ich alleine nicht leisten können, weil, wie gesagt, normalerweise ist es ja so, dass man das Kind stillt und dann hat man am Anfang 2 Stunden Pause. Irgendwann verlängern sich dann auch die Zeiträume, in denen das Kind nicht trinkt. Und ich hatte nie diese Pausen, weil ich die nutzen musste, um an der Pumpe zu sein. Dann diese ganzen Gadgets, die man hat, muss man ja auch sauber machen. Das nimmt auch enorm viel Zeit in Anspruch. Und dann haben wir 3 Monate später gesagt, okay, er hat jetzt ein bisschen Muttermilch bekommen und jetzt machen wir uns allen das Leben leichter und entlasten uns auch ein bisschen, achten auch auf unsere Gesundheit und auf unsere Bedürfnisse und dann bekommt er ab jetzt Pränahrung.
Ja, ich habe auf jeden Fall bei so ein paar Worten, die du gesagt hast, gedacht, es ist Wahnsinn, wie viel, ja, du hast es auch so formuliert, wie viel Druck da immer noch hintersteckt. Natürlich ist es richtig, dass das Beste fürs Kind erst einmal Muttermilch wäre, wenn alles gut läuft. Ich bin nur auch fest davon überzeugt und in die Richtung geht ja auch inzwischen der Trend, würde ich sagen, oder geht auch das Gefühl vieler Hebammen, dass wenn das eben nicht funktioniert und die Mutter so unter Druck ist, solchen Stress hat und so emotional auch belastet ist, dass das ja auch nicht das Beste fürs Kind sein kann. Also es kann ja nicht richtig sein, wenn die Mama nur, wie du es schon sagst, nur zwischen Milchpumpe und Stillen wechselt, wenn irgendwie die Verzweiflung ständig da ist, wenn alle drumherum sagen, aber Muttermilch ist doch das Beste und du musst dich jetzt nur ein bisschen mehr anstrengen und man selbst merkt, es geht aber einfach nicht, dann ist es ja keine schöne Situation fürs Baby, weil was das Baby braucht, ist irgendwie Nähe. Die kannst du auch mit einem Fläschchen geben. Das Baby braucht natürlich Nährstoffe, ja. Und natürlich ist es toll, wenn die von der Muttermilch kommen, weil eben wissenschaftlich erwiesen ist, dass Prämilch da nicht komplett drankommt. Aber muss man ja auch sagen, die Prämilch ist inzwischen so, so gut, dass dem Baby ja jetzt auch nicht alles flöten geht oder dass es jetzt irgendwie komplette B-Nahrung wäre. Also so würde ich es jetzt eben auch nicht bezeichnen. Und ich finde das, ja, du hast irgendwie auch gesagt, ich habe aufgegeben beim Stillen. Also das sind ja so Begrifflichkeiten, die sich, glaube ich, total im Kopf festgesetzt haben. Aber weil sich eine Mama entscheidet und sagt, das hier ist nicht der Weg, mit dem ich klarkomme, das ist nicht der Weg, den ich gehen kann, aus welchen Gründen auch immer, dann finde ich, ist das eine Entscheidung, die man zu respektieren und zu akzeptieren hat. Und da wird, also allein davon wird garantiert kein Baby viel schlechter aufwachsen. Da bin ich fest von überzeugt.
Ja, das denke ich inzwischen auch. Und wie du schon sagst, die Kinder merken das ja auch an der Stillbeziehung, wenn die da, also wenn die Mutter dann so unter Druck steht, wie das bei mir dann der Fall war. Also ich hätte vielleicht noch ein bisschen länger durchgehalten, aber habe dann tatsächlich beobachtet, dass mein Sohn auch keine Lust mehr hat. Also der hat ja irgendwann auch das Konzept geschnallt. So, ich komme erst bei Mama an die Brust, da kommt aber fast nichts raus. Ah, und dann kommt die Flasche und da kann ich mich dann richtig satt trinken. Und er hat dann tatsächlich irgendwann die Brust auch abgelehnt und wollte nicht mehr. Und hat die Flasche dann sehr aktiv eingefordert. Und das kam quasi dann zum selben Zeitpunkt wie bei mir eben dieses komplette Überlastungsgefühl. Und dass ich dachte, ist es das jetzt wert, dass es mir mental so schlecht geht und wir so auf dem Zahnfleisch laufen, nur damit er 3 Muttermilchshots am Tag bekommt? Ja, das dann auch so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, ne? Und dann kam eben dazu, dass mein Sohn das auch irgendwann nicht mehr wollte. Und dann haben wir es, also hat es sich fast so angefühlt, klingt vielleicht blöd, wie eine gemeinsame Entscheidung. Also ich habe da schon beobachtet, dass er das auch nicht mehr so als toll empfunden hat. Und ja, dann haben wir das so entschieden. Und jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass ich es versucht habe, dass ich mir zumindest nicht vorwerfen kann, dass ich es nicht probiert habe. Ich habe da echt 3 Monate gekämpft, aber am Ende des Tages war es für uns die richtige Entscheidung und er ist gesund. Ich stelle nicht fest, dass er jetzt mit seinen fast 2 Jahren irgendwie Allergien hat oder öfter krank ist als andere Kinder. Kann natürlich alles noch kommen, aber zumindest sehe ich jetzt in den ersten 2 Jahren keine riesigen Unterschiede zu vollgestillten Kindern, aber wie gesagt, das ist jetzt vielleicht auch noch ein bisschen zu früh.
Also ich kann aus quasi eigener Erfahrung in Anführungsstrichen sagen, ich bin auch kein Stillkind, zumindest nicht richtig. Meine Mama hatte eine ganz extreme Brustentzündung, als sie mich bekommen hat und musste dann auch noch mal ins Krankenhaus, weil sie Fieber dadurch bekommen hat. Und da war es gar nicht so einfach für sie. Also die war ziemlich, ziemlich krank und musste aufhören zu stillen. Und ich habe auch keine einzige Allergie. Also ich glaube, da kann man auch nicht immer pauschalisieren. Klar ist das natürlich auch das wissenschaftlich irgendwie erwiesen. Und trotzdem glaube ich, das ist vielleicht auch nicht immer der einzige Grund, warum sowas entsteht. Und da gibt es ja ganz viele Faktoren für Allergien. Also ja, ich will da jetzt natürlich nicht irgendwie die Wissenschaft untergraben und jetzt hier irgendwelche Theorien aufstellen, ist ja Quatsch, aber nichtsdestotrotz sagen, vielleicht darf man sich da bis zu einem gewissen Grad auch von frei machen und halt sagen, wenn ich diese Entscheidung treffe, dann heißt das jetzt nicht gleich, dass ich ganz viel Negatives für mein Kind, ja, entscheide, in Anführungsstrichen. Und ich finde, die Formulierung, die du gewählt hast und gesagt hast, es war irgendwie auch eine gemeinsame Entscheidung, fand ich doch sehr schön. Und ja, es war das Beste für euch und dann ist es doch auch die richtige Entscheidung. Damit will ich natürlich trotzdem nicht sagen, stillt nicht. Also das ist ja Quatsch, darauf will ich natürlich nicht hinaus.
Ja, ich glaube, man muss sich eben immer die individuellen Begebenheiten und auch die Rahmenbedingungen anschauen, weil natürlich das Stillen auch wahnsinnig viele Vorteile hat. Also ich habe das auch, weiß ich noch, bei dir dann immer so bewundern, weil ich dachte, boah, die muss halt einfach nur ihre Brust auspacken und kann ihr Kind füttern, so blöd es jetzt klingt, ne, aber das war so meine Wahrnehmung und ich war halt so, okay, ich hol die Flasche raus, ich hol das Pulver raus, hat das Wasser die richtige Temperatur, das, also alles, was man ja dann auch irgendwie mitschleppen muss und planen muss und das ist auch einfach sehr aufwendig gewesen und ich war total froh, als dann die Beikostzeit angefangen hat und mein Sohn auch relativ von selbst irgendwann keine Flasche mehr wollte. Es war dann auch gar nicht so ein großes Abgewöhnungsding, sondern auch das hat er eigentlich für sich alleine dann entschieden und ich bin dem dann gefolgt. Aber das habe ich ganz, ganz häufig gedacht, auch wenn wir in der Krabbelgruppe waren oder beim Babyschwimmen. Das waren ja immer Situationen, wo ich mit stillenden Müttern konfrontiert war und ich war so neidisch immer. Also gerade in der Anfangszeit. in der Krabbelgruppe. Ich dachte auch immer, die gucken mich jetzt alle an und ich werde sofort verurteilt, weil ich die Flasche raushole und habe mich auch irgendwie immer direkt danach gefühlt, dass ich mich rechtfertigen muss. Ich habe dann den Leuten auch irgendwie ungefragt gesagt, ja, bei mir hat es leider nicht funktioniert, deswegen bekommt er jetzt die Flasche, was auch im Nachhinein total, total blöd ist, ne? Weil, wie du schon gesagt hast, jede Frau entscheidet das für sich und auch Frauen, die stillen könnten, möchten das vielleicht nicht machen und das sollte respektiert werden. Aber ich habe mich da irgendwie sehr, sehr nachgefühlt, dass ich mich da rechtfertigen muss. Ich wollte nicht verurteilt werden und war, wie gesagt, immer sehr, sehr, kann ich offen und ehrlich zugeben, neidisch, wenn ich dann stillende Mütter gesehen habe und dachte, boah, es muss so cool sein.
Also für mich kann ich sagen, war das cool, nicht immer. Weil auch da gibt es natürlich Höhen und Tiefen und ich weiß, dass es ja gerade, du hast mich ja vor allen Dingen in der zweiten Schwangerschaft dann so als vergleichend erlebt, sag ich mal, weil unsere Söhne dann so nah aneinander dran waren, dass wir parallel Fläschchen und Stillen hatten. In der ersten Schwangerschaft war es auch nicht von Anfang an alles Friede, Freude, Eierkuchen. Also ich habe ganz schnell im Krankenhaus mit Stillhütchen gestillt, beide Male allerdings auch einfach, weil die Brustwarze recht klein im Verhältnis zur Brust war und das Baby irgendwie nichts zu packen hatte. Ja, oder beide Babys nichts zu packen hatte, muss aber auch dazu sagen, es hat dann einfach eine Weile gedauert, bei meiner Tochter sehr viel länger als bei meinem Sohn, dass ich davon wieder wegkam von den Stillhütchen. Ja, hatte auch Vor- und Nachteile, dass ich die benutzt habe, weil dadurch war bei beiden Malen, hatte ich kein Problem mit wunden Brüsten oder mit schmerzenden Brüsten, tatsächlich gar nicht. Ja, ich hatte nur bei meiner Tochter an einem Morgen mal so einen anfänglichen Milchstau, wo ich dann auch ein bisschen Schüttelfrost hatte. Das habe ich dann aber tatsächlich auch selbst super schnell in den Griff gekriegt. Brauchte ich gar nicht meine Hebamme für. Hat auch ganz gut funktioniert. Und ja, nichtsdestotrotz gab es natürlich auch Herausforderungen in Anführungsstrichen. Ich weiß, dass ich bei meiner Tochter im Krankenhaus eine Hebamme hatte, die ja noch zusätzlich zu dem nicht so schönen Geburtserlebnis auch noch sehr, ich will nicht sagen alte Schule, aber die war so der Typ, manchmal braucht man das ja auch, der einem so sagt, so und jetzt so und so und so. Und ich weiß noch, die hat so mit beiden Händen meine Brust gepackt und in die richtige Richtung geschoben und hat gesagt, und das musst du so machen und schieb mal und hier und so. Letztendlich hat mir das tatsächlich sogar geholfen, glaube ich, weil die hat noch mal so ein, zwei Sachen einfach detailkorrigiert in der Stillhaltung. Aber das fand ich natürlich am Anfang auch nicht so super. Und es gab auch, also ich habe ein bisschen auch gebraucht, bis ich in diesen total relaxten, es ist mir total scheißegal, Modus kam. Ich still einfach überall und zu jeder Zeit und es ist mir auch egal, wer da zuguckt oder wen das interessiert. Ich weiß, dass ich einmal im Tierpark hier in Berlin gestillt habe und so eine ältere Frau an mir vorbeigegangen ist und nur so gemacht hat und ich mir dachte, du kannst mich mal, mein Kind hat Hunger und es ist mir egal, was du davon hältst. Aber die wiederum ist wahrscheinlich so aufgewachsen, dass man das halt nicht macht. Ja, und deswegen glaube ich, auch da gibt es Herausforderungen. Ich hatte das große Glück, nicht mit so vielen zu tun zu haben. Und dass es wirklich ja eher manchmal andersrum war. Wie gesagt, ich habe halt einfach sehr, sehr früh viele Stilleinlagen gebraucht. Auch das geht übrigens ins Geld. Also ja, ich weiß nicht, da ist der, ich finde, ich der Vergleich hinkt so jetzt. genau, also ich finde, da kann man auch nicht einfach sagen, ja, weißt du, wie viel Geld du da sparst? Also dafür hat man andere Produkte, ne? Du hast dann, wenn du sagst, ich hatte 2 Still-BHs, also ich glaube, ich habe jetzt noch in der Schublade 8 oder so liegen, ja, zig Stilleinlagen. Ich weiß nicht, wie oft wir Stilleinlagen gekauft haben und ich habe immer noch welche da, weil dann doch irgendwann, ja, bei meinem Sohn die Stillbeziehung früher geendet hat, als ich dachte. Der hat sich dann auch irgendwie von einem Tag auf den anderen abgestillt, als die Beikost so weit war, dass sie relativ viele Mahlzeiten schon ersetzt hatte. Ja, und ich weiß, dass bei der Großen auch viele von außen gesagt haben, na, du stillst ja immer noch, obwohl ich nur in Anführungsstrichen ein Jahr gestillt habe und das dann auch zum Schluss nur noch ganz wenig und wirklich nur noch nachts. Ja, da weiß ich, dass auch ein paar Leute gesagt haben, du stillst ja immer noch. Also ich glaube, auch da ist man irgendwie mit Vorurteilen konfrontiert und auch da gibt es Herausforderungen. Sicherlich emotional ist es eine andere Sache, das will ich auf gar keinen Fall kleinreden, was du da erlebt hast oder was andere Mamas erleben. Ich will nur sagen, ich glaube, da muss man auch gar nicht irgendwie vergleichen und sagen, das ist besser, das ist günstiger, das ist teurer oder was auch immer. Es muss individuell das Beste für einen sein und es muss irgendwie individuell passen. Da kann man, glaube ich, wie immer eigentlich, wenn wir sprechen, wir haben immer das Fazit, ihr müsst für euch die Situation finden, die für euch passt und lasst euch da nicht von außen Druck machen oder von außen reinreden, weil letztendlich seid ihr diejenigen, die stillt oder die als PartnerInnen daneben stehen. Ihr seid diejenigen, die die Situation seht und einschätzen könnt und niemand anders.
Ja, genau. Ich glaube, das Einzige, was ich so im Nachhinein empfehlen kann, ist, dass es vielleicht nicht verkehrt ist, sich wirklich mit beiden Themen irgendwie vertraut zu machen. Also ich habe mich während der Schwangerschaft wirklich sehr aufs Thema Stillen fokussiert, in dem Sinne, dass ich irgendwie dachte, naja, das wird schon funktionieren, aber habe mich zum Beispiel gar nicht mit dem Thema Pränahrung auseinandergesetzt. Und als es dann aber klar war, dass wir die Pränahrung brauchen und du eh völlig übermüdet und überfordert bist, dann irgendwie in die Recherche gehen musst, ja, welche Pränahrung kaufen wir denn? Weil schaut euch das Regal in den Drogerien an, es gibt einfach extrem viel Auswahl. Und da irgendwie das Richtige für sich zu finden und auch zu überlegen, worauf will ich denn achten? Ne? Will ich irgendwie eine Bio-Variante? Welche Bedürfnisse hat auch mein Kind? Also wir mussten in der Zeit, in der er Pränahrung getrunken hat, auch ein-, zweimal wechseln, weil er das dann nicht so gut vertragen hat. Das wäre, glaube ich, das Einzige, was ich jetzt im Nachhinein empfehlen kann, dass es nicht verkehrt ist, sich da vielleicht mal ein bisschen zu belesen und zu überlegen, okay, was machen wir denn, wenn es vielleicht doch nicht klappt? Und wie du schon gesagt hast, vielleicht einfach ein, zwei Fläschchen und eine Packung zu Hause zu haben, damit man eben nicht diesen Druck hat. Und das würde ich tatsächlich auch, sollte es bei mir nochmal zu einer zweiten Schwangerschaft kommen, würde ich das genauso machen. Ich würde es auch schon alles mit ins Krankenhaus nehmen, weil mir das dann einfach ein bisschen mehr Beruhigung und Sicherheit gibt. Ich meine, jetzt habe ich die Geschichte ja auch schon einmal erlebt so. Aber das kann ich auf jeden Fall mitgeben, da vielleicht auch einen Gedanken dran zu verschwenden und sich einfach ein bisschen abzusichern, weil man meistens dann, wenn man es braucht, nicht unbedingt so die emotionale Kapazität hat, sich mit diesen ganzen Dingen zu beschäftigen. Also, ne, irgendwie, wir sind so oft dann losgefahren, weil der Flaschenwärmer nicht so gut funktioniert hat, da haben wir nochmal umgestellt, dann brauchten wir irgendwie noch einen Sterilisator, dann hat der eine Sauger nicht funktioniert und wir haben einen anderen ausprobiert. Also es war echt eine Reise, bis wir auch das System gefunden haben, was für unseren Sohn dann gut funktioniert hat.
Ja, ich würde, glaube ich, ein Jein zu deinen Sachen sagen. Ich glaube, man kann sich gar nicht auf alles vorbereiten. Also was du jetzt sagst, Sterilisator testen, Prämilch durchtesten, wer verträgt was. Ich glaube, das kannst du ja leider nur machen, wenn das Baby dann auch da ist. Und ich würde jetzt auch behaupten, Sterilisator ist was, was man auch wirklich noch nachkaufen kann. Aber das, was du gesagt hast von wegen ein Set Fläschchen und eine Packung Prämilch, die wird man auch relativ gut wieder los. Das ist unsere Erfahrung gewesen. Also wir haben bei meiner Tochter tatsächlich auch in der Zeit, in der sie, ach, wie nennt man das denn noch gleich? Da komme ich jetzt auch wieder nicht drauf mit meinem immer noch Muttergehirn. wenn die so ganz starke Saugtrinkbedürfnisse haben. Es gibt doch diese Phasen, wo die so Dauer stillen wollen.
Clusterfeeding.
Danke. Dankeschön. Siehst du, dein Hirn ist schon wieder, funktioniert schon wieder besser. Du bist mir ein paar Monate voraus. Ich hoffe drauf, dass es bei meinem auch wieder funktioniert. Genau, also das haben wir tatsächlich auch mal gemacht, dass wir ein bisschen zugefüttert haben, als bei meiner Tochter dieses Clusterfeeding da war, einfach weil ich total sicher war, dass sie nicht genug Milch bekommt. Meine Hebamme hat die ganze Zeit gesagt, das ist nicht der Fall. Die kriegt genug Milch. Die hat einfach gerade diese Clusterfeeding-Phase. Bei meinem Sohn war ich total entspannt. Da habe ich einfach die Woche, in der das so war, gefühlt einfach nur ihn dauerhaft an der Brust gehabt. Egal, ob da noch was rauskam oder nicht. Bei meiner Tochter war ich mir irgendwie sicher, die kriegt viel zu wenig und wir müssen zufüttern. Und da haben wir das mal ein paar Tage gemacht, weil auch meine Hebamme da gesagt hat, hey, wenn du dich danach fühlst, wenn das dein Gefühl erleichtert, wenn du auch einfach mal eine Stillpause willst, so what, mach das. Genau, aber bei meinem Sohn hatten wir eben auch wieder eine Prämilch vorrätig für alle Fälle und die haben wir dann aber so geschlossen, wie sie war, habe ich die mit in den PKIP-Kurs genommen und da hat jemand die einfach übernommen und da musste ich nichts wegschmeißen.
Ja, also ich würde da auch gar nicht sorry, wenn das irgendwie falsch rübergekommen ist. Ich würde da auch nicht irgendwie zu viel in die Planung gehen, aber mir hätte es, glaube ich, geholfen, wenn ich mal zumindest einen Gedanken dran verschwendet hätte, was ich denn mache, wenn wir doch ein Fläschchen brauchen und Pränahrung brauchen, weil mich das dann echt sehr, sehr überfordert hat. So, was kaufen wir da jetzt und was ist irgendwie das Richtige? Dann will man sich ja vielleicht irgendwie noch angucken, wie die Pränahrung bei Ökotest abgeschlossen hat oder so, ne? Also auch da ist es wieder super individuell. Manche vertrauen da auch auf ihr Bauchgefühl und gehen in die Drogerie und haben mit einem Griff das, was sie gerne haben möchten. Aber vielleicht gibt es da draußen auch ein paar, die da eher wie ich sind, die dann irgendwie sich sehr schwer tun, so eine Entscheidung zu treffen. Und das kann man auf jeden Fall dann vorher machen.
Brauchen wir noch was zu unseren Stillgeschichten? Willst du noch was loswerden? Was würdest du denn bei der zweiten Schwangerschaft jetzt, bei einer möglichen zweiten Schwangerschaft anders machen?
Also ich wäre, glaube ich, ein bisschen, wie ich gerade schon gesagt habe, ein bisschen besser vorbereitet. Also ich würde mir tatsächlich jetzt auch schon zwei Fläschchen und eine Packung Pränahrung und so weiter hinstellen und ich würde das auch mit ins Krankenhaus nehmen. Und dann würde ich abwarten, wie mein Körper sich so verhält. Wenn ich aber merken sollte, dass es in eine ähnliche Richtung geht wie vor 2 Jahren, also dass ich keinen Milcheinschuss habe, dass die Brüste sich nicht verändert, dass ich da eine halbe Stunde sitze, um 15 Milliliter abzupumpen, weiß ich nicht, ob ich das nochmal so machen würde, nur damit mein Kind dann diese minimalen Mengen bekommt. Also ich würde schon schauen, dass das Baby das Kolostrum bekommt, weil da ja auch nachgewiesen ist, wie wichtig das ist und wie viele Nährstoffe in dieser Vormilch drin sind und dass das ja wie so ein richtiger Boost auch fürs Immunsystem sein kann. Also da würde ich, glaube ich, schon Wert drauf legen, aber ich glaube, ich würde mir nicht nochmal diesen Stress machen, weil ich, das habe ich ja auch schon in der letzten Folge gesagt, das Thema hat auch sehr das Wochenbett überschattet, die anfängliche Beziehung zu meinem Kind, weil ich einfach so krass eingespannt war in dieses Stillthema, mir gleichzeitig so viele Vorwürfe gemacht habe, dass das nicht klappt. Und ich glaube, den Preis würde ich nicht nochmal zahlen wollen für das Ergebnis am Ende. Und ich muss auch sagen, dass ich natürlich immer noch irgendwie dem Ganzen hinterher trauere, dass es nicht geklappt hat. Gleichzeitig kann ich inzwischen aber auch ein paar Vorteile sehen, denn mein Mann und ich konnten uns nach den ersten 3 Monaten ja dann auch super gut abwechseln mit Fläschchen geben. Also das war so eine Sache, wo mich dann auch irgendwie viele ein bisschen drum beneidet haben. Also ich kann mich an eine Freundin erinnern, die dann gesagt hat, ja, und ich muss immer stillen und du kannst ja wenigstens deinem Mann auch mal die Flasche in die Hand drücken. Und ja, das ist vielleicht einer der wenigen Vorteile an der Flaschenernährung. Aber die habe ich dann tatsächlich auch irgendwann zu schätzen gewusst. Also dass wir dann quasi im Schichtdienst uns abgewechselt haben. Und ich natürlich auch relativ schnell wieder ein bisschen Zeit für mich bekommen habe. Also ich habe mich dann auch irgendwann mal mit einer Freundin zu einem ausgiebigen Frühstück getroffen. Und ich hätte da jetzt mit Sicherheit nicht 4 Stunden sitzen können, wenn ich noch gestillt hätte. Also das waren schon die Vorteile an der Sache. Und das würde ich, glaube ich, auch bei einem möglichen zweiten Kind ähnlich machen, dass ich da auch den Papa wieder sehr früh mit einbeziehe. Damit einmal der Papa auch die Erfahrung machen kann, wie es ist, das Baby zu füttern und dass man eben als Mama auch relativ schnell wieder ein bisschen Zeit für sich bekommt.
Wobei das ja zumindest theoretisch auch mit Muttermilch abpumpen gehen würde. Also zumindest in der Theorie. Ich weiß, dass es nicht immer so leicht ist aus eigener Erfahrung. Wir haben das bei meiner Tochter auch versucht, Muttermilch einzufrieren. Hatten da auch alles da und die mochte einfach schlicht ergreifend keine aufgetaute Muttermilch. Also das war keine Chance, dass die das getrunken hat. Da habe ich auch sehr, sehr, sehr viel gestillt und auch ich nur alleine gefüttert eigentlich. Bei meinem Sohn war das ein bisschen anders, da hat das ganz gut geklappt. Da habe ich meistens nach dem Stillen, jetzt muss ich aber dazu sagen, ich hatte einfach sehr viel Milch, dadurch ging das. Ich habe ihn zu Ende gestillt, wenn er fertig war, habe ich noch abgepumpt und dann haben wir manchmal das Abgepumpte dann als nächste Stillmahlzeit gegeben und ich habe wieder abgepumpt und das dann eingefroren. Also ja, das war dann manchmal ganz gut, dass wir dadurch auch ein bisschen Zeit überbrücken konnten und ja, auch eben unter anderem zum Beispiel auch seine große Schwester einbinden konnten, dass die halt auch mal ein Fläschchen geben kann und sich auch mal ganz nah fühlen darf. Und ja, das geht theoretisch schon, aber man muss dann eben auch konsequent sein und das ist ja auch manchmal, wie du schon gesagt hast, ist es halt wirklich sehr viel einfacher zu sagen, na, ich still mal eben, als ich pump mal ab, ich sterilisiere die Pumpe wieder, ich friere das ein, ich beschrifte das, ich taue das wieder rechtzeitig auf, ich erwärme das auf die richtige Temperatur und dann lasse ich es wieder abkühlen auf die richtige Temperatur und ja, dann können alle Beteiligten jetzt zufrieden sein, weil dann jemand anders füttern kann. Ja, manchmal lohnt sich das dann vielleicht auch nicht der Aufwand, also zumindest ging es uns so.
Ja, total. Kann ich total nachvollziehen. Also da gibt's sehr viele unterschiedliche Wege. Aber das war so der, ja, einer der wenigen Vorteile, die ich in der Zeit dann sehen konnte, dass ich halt wusste, okay, wenn ich nicht da bin, das kriegt mein Mann ja dann auch hin und er weiß, wie das funktioniert und hat das ja, also irgendwann haben wir das tatsächlich sehr 50-50 gemacht, dass wir uns immer abgewechselt haben mit Fläschchen machen und füttern und ja. Mal gucken. Sollte ich mit dem Thema nochmal konfrontiert sein, bin ich gespannt, wie es dann wird und dann werde ich berichten.
Sehr schön. Wir freuen uns darauf, das irgendwann vielleicht zu hören.
Genau. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu unserer Rubrik Dein Dorf und stellen euch noch ein paar Tipps und Ressourcen vor, die uns während unserer Stillzeiten geholfen haben.
Voll gerne. Magst du direkt einsteigen und uns ein bisschen was über Stillberatung und Stillkurse und Stillvorbereitung erzählen?
Ja, gerne. Also ich habe ja schon gesagt, dass es meine persönliche Empfehlung wäre, sich sowohl mit dem Thema Stillen als auch mit dem Thema Pränahrung vielleicht in der Schwangerschaft schon ein bisschen vertraut zu machen, auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das würde ich vielleicht jetzt auch nochmal in Anspruch nehmen, ist ein Stillkurs. Also viele kennen ja den klassischen Geburtsvorbereitungskurs und da spielt das Thema Stillen natürlich auch eine Rolle, aber meistens ja nur am Rande, ist zumindest meine Erfahrung gewesen. Ich habe in der Recherche auf jeden Fall festgestellt, dass es reine Stillkurse gibt für Schwangere und da können auch die Partnerinnen mitkommen und sich informieren, wie das Ganze funktioniert. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Anbieter. Da haben wir euch mal zwei in den Shownotes verlinkt, die ihr euch anschauen könnt. Und ich glaube, das ist ganz hilfreich, wenn man ansonsten mit dem Thema noch keine Berührung hatte und vielleicht vorher schon wissen will, okay, welche Handgriffe gibt es denn beim Anlegen? Was mache ich, wenn die Milchbildung nicht so richtig in Gang kommt? Also all das, was ich mir quasi die Wochen nach der Geburt so mühsam zusammensuchen und ja, gemeinsam mit der Hebamme erarbeiten musste, das kann man in so einem Stillkurs schon vorher thematisieren, dass man vielleicht auch schon weiß, was man machen muss, wenn zum Beispiel zu wenig Milch kommt oder auch weiß, wie verhalte ich mich, was kann ich machen, wenn es mal zu einem Milchstau kommt, wenn ich eine Entzündung habe, wenn vielleicht auch ich das Gefühl habe, bei dem Baby ist was nicht in Ordnung. Da gibt es ja manchmal auch diese Zungenbändchen-Thematik. Also das sind alles Dinge, die in so einem Kurs angesprochen werden. Und ich glaube, das kann sehr hilfreich sein.
Ja, es klingt erstmal total absurd, ne? Wenn man sagt, ich mache jetzt einen Stillkurs, aber ich still noch gar nicht. Oder ich bin halt noch schwanger. Aber es sind eben diese Handgriffe, die man da erlernt und die so geübt dann schon sind, dass man sie eben relativ gut aus dem, ja, FF vielleicht nicht, aber relativ gut wieder anwenden kann, wenn es denn soweit ist. Und man schafft sich halt so ein bisschen Freiraum, würde ich sagen, im Kopf für andere Dinge, weil man eben in dem Bereich schon gut ausgebildet ist und sich nicht ganz so dolle stressen muss, wenn es denn zu diesen, ja, ich nenne es mal Ausnahmesituationen oder besonderen, ungewöhnlichen, herausfordernden Situationen kommt.
Genau, und was vielleicht ergänzend hilfreich sein kann oder dann besonders für die Zeit, wenn ihr schon entbunden habt und euer Baby da ist, ist eine Stillberaterin. Normalerweise reicht die Betreuung eurer Hebamme aus, die kennt sich ja mit dem Thema Stillen auch gut aus und kann euch da unterstützen. Aber manchmal ist es so, dass die dann nochmal eine Stillberaterin mit hinzuzieht, weil die vielleicht noch eine Idee hat oder einen Trick auf Lager hat, wie man entweder das Thema zu wenig Milch oder auch eine Entzündung oder andere Probleme, wie man die gut lösen kann. Und da müsst ihr oder da geht ihr am besten den Weg über eure Hebamme, denn die ist in der Regel ganz gut vernetzt und kennt Stillberaterinnen. Ihr könnt auch bei eurer Krankenkasse nachfragen. Leider ist es so, dass eine Stillberatung von den Krankenkassen in der Regel nicht übernommen wird, weil die denken, dass das alles schon durch die Hebamme abgedeckt ist. Also da Lohnt sich aber trotzdem eine Nachfrage, wenn ihr sowieso in Kontakt tretet, um vielleicht zu hören, welche Stillberaterinnen bei euch in der Nähe sind. Und dann kann es, glaube ich, super hilfreich sein, gerade in den ersten Tagen, also direkt am Anfang der Stillbeziehung aktiv zu werden und sich da Hilfe zu holen, weil das wirklich nochmal einen Unterschied machen kann. Und jetzt, ne, mit meiner Geschichte und dem Rückblick, ich glaube, ich hätte das auch in Anspruch nehmen sollen, weil das, glaube ich, nochmal richtig hilfreich sein kann.
Es gibt auch noch, vielleicht kann ich das ergänzend noch schnell einfügen, manche Angebote in Krankenhäusern. Also wenn ihr in einem Krankenhaus entbunden habt, bei Geburtshäusern weiß ich es tatsächlich nicht, habe ich ehrlicherweise auch nicht mehr nachgeschaut. Könnt ihr euch aber ja auch schlau machen, wenn ihr da denkt, in die Richtung zu gehen. Bei Krankenhäusern ist es oft so, dass es sogar so eine Stillambulanz gibt. Und da könnt ihr sowohl in eurer Zeit auf der Wöchnerinnenstation als auch nachher hingehen und euch beraten lassen. Beziehungsweise, wenn es das nicht gibt, dann gibt es oft eine Stillberaterin, die die Stationen besucht und dann nochmal, ja, so einmal oder zweimal die Woche vorbeischaut, um möglichst alle Frauen, die entbunden haben, abdecken zu können. Also da lohnt es sich manchmal auch direkt da nachzufragen, wenn ihr so eine Erfahrung macht wie Katharina, dass ihr im Grunde genommen von Anfang an denkt, na, da irgendwie klappt das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, oder ich habe das Bauchgefühl, dass hier irgendwas anders läuft, als es normal wäre, oder an, ja, was ist normal, aber anders, als es für mich sein soll, dann lohnt sich da meistens auch nochmal eine Nachfrage und zu sagen, ich würde gerne nochmal speziell mich beim Stillen beraten lassen. Manchmal gibt es auch separate Zimmer, wo dann mehrere Frauen zusammenkommen, wo man dann vielleicht auch nochmal erfahrenere Mamas fragen kann. Also das zumindest fand ich sehr, sehr hilfreich, dass da nochmal speziell jemand einfach vorbeigekommen ist und beraten hat.
Ja, total gut. Vielleicht können wir zum Schluss noch mal ein paar Gadgets und Produkte mit euch teilen, die uns geholfen haben in der Stillzeit. Was war dein Nummer 1 Produkt?
Ja, wir machen jetzt so einen kleinen Werbeblock, unbezahlt und einfach nur ja, aus dem Herzen raus sozusagen. Also mein absolutes Nummer 1 Produkt waren die Multimam-Kompressen. Ich habe zwar keine großen Probleme mit wunden Brustwarzen gehabt, aber nichtsdestotrotz ist die Brust einfach ständig beansprucht gewesen. Und diese Kompressen, die sind, ja, ich weiß gar nicht, was da drauf ist, ehrlich gesagt, aber da ist so ein Gel drauf. Und wenn man die vorher in den Kühlschrank legt, absoluter Geheimtipp, legt euch die Dinger in den Kühlschrank, stapelt euch die da rein. Und nach dem Stillen nehmt ihr die und klappt die auf und dann ist da eben so ein Gel drauf und das legt ihr auf die Brustwarze und dann die Stilleinlage drüber. Es ist göttlich, wirklich. Es ist eiskalt dann und es ist so, so gut. Ja, weil es einfach kühlt, weil es dafür sorgt, dass die Brust sich erholen kann. Absolute Herzensempfehlung, die in Massen zu Hause zu haben. Ja, und dann kann ich vielleicht noch sagen, dass ich persönlich finde, dass es einen riesen Unterschied bei den Stilleinlagen gibt. Und das, ja, es hilft, sich da durchzuprobieren, sicherlich. Aber wenn ihr eine Empfehlung wollt, ich persönlich würde davon abraten, günstige Stilleinlagen zu nehmen. Die sind meistens sehr viel dünner. Also, ne, beweist mir gerne das Gegenteil. Auch da kam ich sehr, sehr gut klar mit Lansinoh-Stilleinlagen. Die sind wirklich dick. Die halten viel aus. Ich habe es schon gesagt, ich habe schon in der Schwangerschaft extrem viel Milch verloren. Und ich finde, es gibt eigentlich nichts Blöderes als Gefühl, wenn man ja so ein merkt, dass die Bluse gerade durchläuft oder das T-Shirt oder was auch immer, weil der BH schon klatschnass ist. Und ich habe das wirklich mit den günstigen Stilleinlagen so gehabt, dass ja, ich einfach innerhalb von manchmal Minuten die Stilleinlagen durch hatte. Und so schnell gar nicht wechseln konnte, wie dann auch BH und T-Shirt durch waren. Und ja, da kann ich nur sagen, wem es ähnlich geht, setzt auf hochwertigere Produkte, wenn ich das so empfehlen darf. Und ich habe, um das auch nochmal reinzuschmeißen, ich habe auch nachhaltige Produkte getestet in der Schwangerschaft, weil ich gerne welche gehabt hätte, die waschbar sind, dass man sie halt nicht ständig Müll produziert. Weil man das, wenn man so wie ich normale Windeln benutzt und keine Stoffwindeln, dann ist sowieso schon so viel Müll und ich wollte irgendwie was anders machen. Aber ehrlicherweise, ich bin auch mit denen, die man waschen kann, nicht klargekommen, weil die einfach das nicht auffangen konnten. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Jetzt ist es ja bei mir auch wieder ein bisschen her und die Periodenunterwäsche wird immer besser. Also vielleicht werden auch Stilleinlagen zum Waschen immer besser. Also klar, probiert das total gerne aus, weil es natürlich für die Umwelt viel, viel besser ist. Ja, ich persönlich würde sagen, habt vielleicht zumindest mal ein paar Stilleinlagen zu Hause. Und in aller Regel gibt es die auch im Krankenhaus, wenn man im Krankenhaus entbindet. Und da ist meine Erfahrung zumindest, dass auch die Krankenhäuser auf eher hochwertige Stilleinlagen setzen.
Ich finde, Lansinu ist eh so meine Herzensmarke, weil du sie gerade angesprochen hast, kann ich da direkt anknüpfen, weil wir von der Marke auch die Fläschchen und die Sauger am Ende hatten. Also nicht am Ende, relativ frühzeitig schon auf Empfehlung meiner Hebamme. Wir hatten zwischendurch nochmal andere, die ich aber nicht empfehlen kann. Und die haben diesen Natural Wave Sauger und der ist ähnlich, sagt man, zur Brustwarze. Also als wir noch in den ersten 3 Monaten dieses Modell hatten, dass mein Sohn erst an der Brust war und dann die Flasche bekommen hat, hat das super gut funktioniert. Da gab es auch keine Saugverwirrung oder so, weil die sich bei diesem Natural Wave Sauger auch ja schon ein bisschen anstrengen müssen zu trinken, weil es einfach sehr ähnlich ist, ist auch ein super Material, was sich wirklich sehr easy sauber machen lässt. Die werden auch nicht irgendwann so komisch milchig, sondern ja, kann man sehr gut reinigen und dann auf diese Flaschenbäumchen stellen. Den hatten wir dann immer auf der Arbeitsplatte. Da war dann alles drauf zum Trocknen, kann ich auch sehr empfehlen. Aber ja, Lansinu, die Flaschen sind super und auch deren Brustwarzensalbe kann ich sehr empfehlen.
Ich wollte es auch gerade sagen, ja, voll gut, ja, sehe ich auch so.
Genau, ansonsten, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwelche Gadgets empfehlen kann.
Still-BHs, kannst du da eine Empfehlung machen?
Nee, die brauchte ich ja kaum. Das war,
Da kann ich sagen, also ich persönlich bin sehr gut gefahren mit Still-Bustiers. Ich weiß natürlich nicht, wie andere das finden. Ich fand es anfangs sehr unangenehm, so BHs zu haben, die dann doch wieder ein bisschen einschnüren. Also Still-BHs sollen ja weit sein und gemütlich und so. Also die sind ja schon viel weicher als andere. Aber nichtsdestotrotz muss man auch da irgendwie Häkchen zumachen, drehen, wieder nach oben ziehen, dann irgendwie noch die Stilleinlage reinfummeln, fand ich super unpraktisch. Also ich bin total gut klargekommen mit den Stillbustiers und tatsächlich trage ich die jetzt einfach als Sport-BHs, weil die ähnlich von der Konstellation sind. Also wenn man jetzt nicht gerade so wahnsinnig viel Halt beim Sport braucht, weil man irgendwie joggen geht oder so, dann finde ich, kann man die fürs Yoga machen super gut noch weiter verwenden oder auch irgendwie fürs Schlafen im Sommer anstatt irgendeinem Oberteil. Also damit komme ich richtig gut klar und die finde ich nach wie vor richtig gut. Und da habe ich ganz günstige genommen. Ich glaube, die habe ich von H&M gehabt.
Ja, hatte ich auch tatsächlich. Ich hatte auch keine mit Bügel, weil mir das vorher irgendwie auch geraten wurde, dass das unangenehm sein kann.
Ich habe nur einen einzigen sehr schönen. Da habe ich mich nachgefühlt, so einen Spitze. Den habe ich, glaube ich, online bestellt. Wüsste ich jetzt aber auch nicht mehr wo. Das war dann einer zum Aufknöpfen vorne und ja, ich wollte irgendwie einen haben, wo ich denke, das ist halt kein Stillbustier. Ich wollte mich in einem irgendwie auch mal wieder weiblicher fühlen. Genau, den habe ich dann benutzt, wenn ich irgendwie der Meinung war, das brauche ich heute für mich mal, was anderes zu haben. Der war allerdings auch super bequem. Der hatte auch so ein ganz weiches Gummi unten. Den benutze ich auch immer noch, weil ich den einfach cool finde.
Ja, cool. Ja, ich kann zum Schluss vielleicht noch 2 Tipps geben, wenn das Thema Flaschenernährung bei euch eine Rolle spielt. Bei uns waren Thermoskannen ein Gamechanger, weil wir teilweise dann das Wasser für die Nacht schon vorbereitet haben und das nicht erst aufwärmen mussten. Das war sehr, sehr praktisch. Also wenn man es quasi auf die Fläschchentemperatur weitestgehend abkühlen lässt und dann in die Thermosflasche umfüllt und es dann alles direkt ready da stehen hat. Also das war auch immer eine Aufgabe, bevor wir schlafen gegangen sind, dass wir alles für die Nacht fertig gemacht haben und diese Milchpulver-Portionierdöschen. Also dass man da direkt schon die Löffelchen Pränahrung einfüllt und dann muss man nur dieses eine Abteil des Behälters in die Flasche kippen und muss nicht noch nachts irgendwie, wenn man eh nur halb wach ist, noch abmessen. Das hat uns auf jeden Fall das Leben sehr erleichtert nachts.
Voll gut. Da kannst du jetzt mehr zu sagen. Milchpumpe, kannst du da auch noch eine Empfehlung machen?
Also ich hatte die klassische Milchpumpe, die man sich in der Apotheke ausleihen kann. Also ihr müsst tatsächlich, wenn ihr eine braucht, auch keine kaufen, sondern ihr könnt euch ein Rezept von eurer Gynäkologin, eurem Gynäkologen geben lassen. Und dann könnt ihr euch die erstmal, ich glaube, für 3 Monate in der Apotheke ausleihen und könnt dann mit einem neuen Rezept nochmal verlängern. Das fand ich auf jeden Fall sehr praktisch, dass wir uns die nicht kaufen mussten. Und wir hatten die von Medela, Symphony heißt die. Ich fand die okay, ich muss aber ja auch dazu sagen, dass ich dieses Pumpen einfach so anstrengend und so ätzend fand. Also vielleicht hätte ich mich da auch nochmal durchprobieren können. Vielleicht wäre das mit einer anderen Pumpe besser gelaufen. Die fand ich sehr unpraktisch, weil die wirklich sehr groß ist. Die muss auch immer am Strom angeschlossen sein. Also die hatte jetzt keinen Akku, dass man die auch irgendwie so zwischendurch mal benutzen kann, sondern ich musste immer in der Nähe einer Steckdose sein. Ja, also die fand ich ein bisschen unpraktisch, ein bisschen blöd zu handhaben im Alltag. Ich habe jetzt tatsächlich auch auf Instagram und auf vielen Accounts gesehen, dass es inzwischen ganz viele so kleine Milchpumpen gibt. Die stelle ich mir richtig praktisch vor.
Ja, also ich kann auch nur sagen, ich hatte eine Handmilchpumpe. Die haben wir gekauft, weil ich das ja wirklich nicht so wahnsinnig viel gebraucht habe. Und wir dann gesagt haben, die kann man auch super mal mitnehmen, ganz schnell, wenn man doch mal irgendwie meint, man muss jetzt mal kurz was abpumpen. Da war dann so eine kleine Flasche bei, die war von Nook. Ja, kann ich auch gar nicht empfehlen. Also wir haben tatsächlich auch zum Schluss in der zweiten Schwangerschaft lange überlegt, ob wir in eine elektrische investieren und sagen, wir machen das jetzt noch, weil wir dann uns irgendwie unabhängiger machen. Ja, sind wir dann auch von weggegangen. Einfach weil wir gesagt haben, wahrscheinlich werden wir sie nicht so viel nutzen und dann lohnt sich die Investition nicht. Aber ich erzähle euch jetzt zum Abschluss eine hoffentlich etwas erheiternde Anekdote von der Handmilchpumpe. Die hatte obendrauf so ein, ich nenne es jetzt mal Nupsi. Bastian Pastewka sagt das immer, Nupsi zu allem. Ich weiß nicht, ich finde das einen sehr schönen Begriff. Und dieser Nupsi, der ist immer so ein bisschen verrutscht, wenn man die Pumpe betätigt hat. Also wenn man auf den Hebel drauf gedrückt hat, dann rutschte immer dieser Nupsi. Und das hat regelmäßig dazu geführt, dass spätestens alle 2 Minuten es einmal richtig geknallt hat. Und dann flog die Milchpumpe auseinander und es flog durch die Gegend. Also das war dann immer ein schöner Schockmoment für alle. Ich meine, wir haben dann immer gelacht und gesagt, okay, jetzt ist es wieder soweit, jetzt ist das Ding wieder auseinandergeflogen, aber es war halt mega umständlich. Dann hat man es wieder zusammengebaut, wieder gepumpt. Also ja, auch da hatte ich das Glück, ich musste nie lange und nie viel pumpen, um eine gute Portion abzubekommen. Also es ging damit, aber ich würde, wenn ihr das häufiger braucht und wenn ihr das machen wollt, auch sehr empfehlen, eine elektrische, ja, auszuwählen sozusagen, dass ihr ein bisschen weniger damit zu tun habe, weil ich fand es einfach unpraktisch.
Ja, ich glaube, da kann man sich dann auch versuchen, das Leben ein bisschen einfacher zu machen in diesem ganzen Stress. Da gibt es wahrscheinlich auch Modelle, die ein bisschen einfacher auch zum Sauberhalten sind. Also ich weiß, diese ganzen Schläuche und diese Aufsätze und die Fläschchen an sich, das ist immer so ein Aufwand gewesen. Und dann war man gerade fertig, alles sauber zu machen und dann musste man schon wieder an die Pumpe. Also da findet man mit Sicherheit auch Modelle, wo das ein bisschen unkomplizierter geht.
Na dann können wir eigentlich zum Schluss nur noch sagen, wie immer, kommt gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei und tauscht euch dort mit uns aus oder schreibt uns eine E-Mail. Schaut in die Shownotes, da haben wir euch alles nochmal verlinkt, was wir heute so erzählt haben. Insbesondere nochmal Infos zu den Natural Wave Flaschen, die Katharina gerade so empfohlen hat. Zu der Milchpumpe, die sie gerade erzählt hat oder generell zu Milchpumpen. Und natürlich auch nochmal ein paar Tipps rund um das Stillen generell. Ja, und worum geht's als nächstes? Wir haben jetzt so den chronologischen Block so ein bisschen abgeschlossen. Und jetzt werden wir in einen neuen Block starten. Magst du da kurz erzählen, was wir als nächstes hier besprechen?
Ja, wir starten nächste Woche mit unserem Sommer-Special. So nennen wir das jetzt einfach mal, habe ich mir gerade ausgedacht. Wir nennen es Sommer-Special. und werden mit euch über das Thema Urlaub und Verreisen mit Kind sprechen. Also in der ersten Folge wird es wahrscheinlich eher so um das Thema Vorbereitung gehen und wie läuft die Reise an sich ab, wie kann man sich das schön gestalten für die Kinder, aber auch für einen selbst, dass es möglichst stressfrei abläuft. Was könnten erste Reiseziele sein? Was haben wir gemacht? Wo sind wir mit den Kindern als erstes hingefahren? Und dann werden wir das Thema über den Sommer noch ein bisschen weiter besprechen, denn es gibt ja auch einige Dinge, die man während des Urlaubs oder während einer Reise so beachten sollte.
Auf jeden Fall. Und Spoiler, wir haben wieder sehr viele unterschiedliche Perspektiven und Geschichten für euch. Also ja, auch da findet ihr wieder die gesamte Bandbreite, die man so euch bieten könnte wahrscheinlich oder zumindest einen Teil davon.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und dann würde ich sagen, sehen, hören wir uns auf Instagram diese Woche auf jeden Fall und dann nächste Woche wieder hier im Podcast.
Eine schöne Woche euch. Bis dann.
Tschüss.